Zeit zum Wandel. Der Transformationspodcast von und mit Bruder Paulus. Mental gesund bleiben, heute unser Thema. Aber vorneweg müssen wir natürlich noch sagen, wir feiern heute ein kleines Mini-Jubiläum, denn es ist Folge Nummer 10. Danke fürs Hören und danke fürs tolle Feedback, das wir in sozialen Medien bekommen und auch über die Homepage von Bruder Paulus und im direkten Gespräch. Das ist sehr, sehr wertvoll, auch für das, was wir in Zukunft planen. Also mental gesund bleiben, Thema heute, kein Pappenstiel, nicht durchzudrehen angesichts der Nachrichtenlawine, die täglich auf uns niedergeht und immer deutlicher macht, ruhiger wird's nicht wirklich, beständiger auch nicht, und nach Beständigkeit sehnen wir uns wie fast nach nichts anderem im Leben, aber es ist eben Zeit zum Wandel. Der Podcast heißt so. Bruder Paulus, Kapuziner, Seelsorger, Theologe, Philosoph, Autor des Buches Stark durch den Wandel. Hallo.
Hallo und guten Tag.
Bruder Paulus, wie bleibe ich denn mental gesund, wenn um mich herum so viel vergiftet ist, jetzt und für mich im Miteinander mit anderen in Zukunft? Fangen wir einfach mit der zentralen Komponente mal an, nämlich beim Ich, wo ich etwas verändern kann. Was macht denn für dich, nicht nur als Ordens- und als Kirchenmann und als Theologe, sondern als Mensch, was macht denn die mentale Gesundheit aus?
Für mich ist der beste Weg zu einer mentalen Gesundheit, dass ich mir Riten in mein Leben hineingeholt habe, in denen ich mir Zeit nehme zum Atmen. Und jeder, der mir jetzt zuhört, wenn du mir jetzt dazu hörst in meinem Podcast, dann weißt du, wie atemlos wir manchmal durchs Leben hetzen. Morgens geht's schon los und dann geht es durch den Tag weiter. Die E-Mails trudeln ein. Soll ich die neuesten beantworten? Was tue ich, damit ich die alten nicht vergesse? Und man ist einfach außer Atem. Und das geht mir genau so. Soll ich zuerst WhatsApp antworten oder eine LinkedIn-Nachricht beantworten? Und dann freue ich mich, dass ich eben aus der Tradition des Ordens heraus klare rituelle Pflöcke in meinen Kalender hinein getrieben habe, die mir einfach wertvoll sind, in der ich durchatmen kann. Und das hat für mich ja zwei Ebenen. Das eine ist, dem Atem zu folgen und zu merken, es atmet noch in mir. Es atmet ein, es atmet aus. Und ich brauche nichts anzuschieben, ich muss mich dazu nicht entschließen, ich muss keine Entscheidung treffen, sondern das passiert einfach in mir. Darum ist die Meditationszeit, die zu meinem Lebenslauf gehört, morgens 20 Minuten ganz in Stille dem Atem zu lauschen, wenn ich nur mal diese Komponente der Meditation nenne, und auch am Abend durchzuatmen und dem Atem zu lauschen und einfach mal das Grundvertrauen zu üben, dass ich im Leben gehalten werde. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass ich mir mal klar werde, ich muss nicht mein Leben machen, sondern mein Leben ist immer neu ein Geschenk. Und darauf baut sich eigentlich auf, dass es dann die zweite Dimension dieses Atmens gibt, nämlich, dass ich Eindrücke natürlich empfange aus dieser Welt und dass ich die Tore, durch die diese Eindrücke kommen, dass ich diese Tore mir einmal deutlich mache, was höre ich eigentlich und was lasse ich an mein Ohr dringen? Und was sehe ich eigentlich und was lasse ich auch durch die Augen in meine Sinne kommen? Denn unser größtes Tastorgan ist ja die Haut. Ja, wie empfinde ich Atmosphären? Da bin ich zum Beispiel sehr sensibilisiert, dass ich dieses Wahrnehmen, die Awareness, die leibliche Awareness, dass ich die auf jeden Fall übe. Und die Meditationszeit, diese zweimal 20, 30 Minuten am Tag, sind eine Zeit, in der ich das wirklich einübe, dass ich daraus ja eigentlich bestehe. Ich bestehe daraus, da steht auch das Wort stehen drin, ich bestehe daraus, dass ich wahrnehme, dass etwas in mich eindringt, aber auch, dass etwas aus mir rauskommt. Nicht nur durch den Mund, wie jetzt hier bei dem Podcast, sondern dass ich auch durch meine Haut wiederum in die Welt hineinwirke, durch das Sprechen, durch die Gestik, durch alles, was ich eigentlich bin, wirke ich sozusagen zurück. Auch das ist eigentlich ein Dialog. Die Welt, die mich umgibt, beeindruckt mich, aber ich beeindrucke sie auch. Und in der Meditationszeit versuche ich hier in einer ruhigen Phase deutlich zu machen, meinem Selbst und meinem Ich, dass ich gebaut bin aus Geschenk, Ein- und Ausatmen, und dass ich gebaut bin aus dem, was mir begegnet ist und wem ich begegne. Ich als Christ mache daraus natürlich auch ein Gebet, weil ich selber glauben kann, dass in dieser Welt eine Kreativität am Werk ist, die sich daran freut, dass da Kreativität ist. Sie natürlich oft genug auch weint. Ich glaube, dass Gott auch manchmal einfach nur weint über seine Welt und über mich. Aber dass er eigentlich diese Kreativität immer wieder neu anstößt und in ihr auch wirksam ist. Also für mich persönlich ist es sehr wichtig, dass dieses Gehaltensein im Atmen, das Gehaltensein in der Kommunikation mit der Welt, die Eindrücke, die ich bekomme, die Eindrücke, die ich selber gebe. Und da drin ist trotzdem noch ein tiefer Sinn, das innere Pünktchen, oder wie soll ich das nennen, die Achse, die ein Rad braucht, die Narbe, die ein Rad braucht, um zu laufen, diese ruhige Narbe in der Mitte, das Auge im Mokan oder wie immer man das nennen will, das mir die Kraft gibt und auch mir die Richtung gibt, dass ich meine Stärke spüren kann, die jetzt nicht Powerstärke ist, sondern es ist, ich nenne das mal Bestehensstärke.
Schöne Unterscheidung auf jeden Fall. Als du gesagt hast, es kommt drauf an, was man auch an sein Ohr akustisch lässt. Die Polizeisirene, die wir ganz kurz gehört haben, die war nicht reingeschnitten, sondern die war echt wie gerufen, weil die haben wir dann auch zugelassen in dem Moment. Und zum Thema Meditation, gut, dass wir eine Rubrik haben, so gegen Ende jeder Episode, wo wir ein bisschen Meditation üben. Weil ich kann mir vorstellen, und mir geht es manchmal selber auch so, du bist ein Geübter. Du kannst das, weil du das ein Leben lang gemacht hast. Und es gibt viele in unserer wahnsinnig schnellen Zeit, die Probleme haben, da überhaupt erstmal einzusteigen. Und das können wir dann gegen Ende auf jeden Fall mal machen. Mich würde mal Örtlichkeit interessieren, um beim Aspekt des Persönlichen ein bisschen zu bleiben. Du bist ja nun ein Paradebeispiel auch unter vielem anderen für einen Lebenslauf, der ziemlich viele Stationen hat. Also im Krankenhaus, bei leidenden Menschen, in Frankfurt, in München, im Ausland, am Niederrhein, wo du herstammst, und viele, viele Stationen durchlaufen. Spielt das eine Rolle bei der mentalen Gesundheit? Ist das aus deiner Sicht etwas Zuträgliches sogar, um so eine Mitte, du hast vom Auge des Orkans gesprochen, Auge des Sturms gesprochen vorhin, was dabei hilft? Oder ist es vielleicht sogar besser, wenn ein Mensch wirklich stationär sein Leben lebt?
Das ist, glaube ich, eine Frage der Veranlagung oder der Berufung oder dessen, was man so anerzogen bekommen hat. Es gibt den Mönch, der in seinem Kloster lebt und ein Leben lang nicht verreist. Es gibt auch den Menschen, der aufgrund körperlicher Einschränkung an seinen Rollstuhl gefesselt ist oder an sein Bett und sich nicht bewegen kann. Und es gibt einen Spitzensportler und einen Extrembergsteiger. Und alle brauchen diesen inneren Punkt. Alle brauchen diesen inneren Punkt. Beweglichkeit ist ja keine Frage von Kilometern und von Laufen und von irgendwo gewesen sein, sondern die wirkliche Beweglichkeit kommt ja eigentlich daraus, dass ich eine Mitte habe und ein Fundament, auf dem ich stehe und von dem aus ich dann dem Leben begegne. Ob ich nun dabei rumreise oder irgendwo sitze, das ist, meine Erfahrung ist wirklich egal. Ich kann überall, wo ich bin, mir erst einmal sagen, da wo ich bin, da bin ich. Und da habe ich eine Verantwortung. Und in dem Wort Verantwortung steckt ja schon eine Antwort zu geben auf dem, was mir da gerade begegnet. Und indem ich alle Situationen als Begegnungssituationen sehe und auch als Herausforderungen für mich selber, ist auch jede Situation etwas, wo eine Wandlung in mir beginnt. Ja, ich gehe nicht hin wie ein Stein und sage, da bin ich jetzt und ist mir egal, was um mich rum ist, sondern ich komme ja in Kommunikation mit dem, was ist, ob das nun vielfältig ist oder ob es, wie es dann in den Meditationszeiten ja geübt wird, dass ich einfach da bin, vor einer Kerze, vor einem Kreuz, einfach mal eine halbe Stunde da bin und nicht herumreise und möglichst nicht herumdenke und nicht was plane und nicht mit meinen Gedanken irgendwo bin, sondern ich bin einfach mal da. Ist doch schön, dass der älteste Gottesname eigentlich ist, ich bin der, ich bin da. Ich bin da im Dornbusch, sagt Gott das zu Mose. Ich bin einfach da. Da glaube ich, das kann jeder da, wo er gerade steht, da sein. Also wer wirklich mal Igor Levit, einem tollen Pianisten, begegnet ist und wenn er sieht, wie eine Beethoven-Sonate spielt, dann merkt man, der spielt diese Sonate aus einer tiefen Stille heraus, ja. Und wenn ich in die Oper gehe und ich sehe da einfach einen Sänger oder eine Sängerin, die in ihrer Rolle aufgeht, wie man so schön sagt, ja, dann merkt man, die sind gar nicht beschäftigt mit der Rolle, ja. Die sind einfach diese Rolle. Ich habe mal eine tolle Biografie gelesen über die Eleonora Duse. Mhm. Die Duse, das muss wohl die auch Duse, eine Schauspielerin gewesen sein. Nicht, die war einfach Mary Stuart, ja. Und da ist dann einfach eine Präsenz da. Und wenn jemand Manager ist oder wenn jemand Krankenpfleger ist, Ärztin ist, Sozialarbeiterin, Polizeibeamter, egal was wir zu tun haben, dass wir zwar unsere Fertigkeiten einsetzen sollen, das ist ja klar, aber aus einer Mitte heraus, und das ist völlig ungesund, ständig zu gucken, was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen. Da kann weder eine Operation gelingen, noch ein Schauspiel gespielt werden, sondern ich kann es in mich aufnehmen und dann bin ich es einfach. Also wenn ich mir denke, wie viele Eltern vielleicht tun die es wirklich, aber wenn ich die Ratgeberliteratur sehe, wie mein guter Papa und eine gute Mama ist, das ist ja Legion, dann denke ich, hoffentlich liest das keiner. Weil ein Kind braucht ja eigentlich nur einen Vater, der da ist, ja. Eine Mutter, die da ist, die mit ihren Grenzen da ist und mit ihrer Lust da ist. Und daran lernt das Kind Individualität. Das ist doch das Ziel, genauso eine Führungsverantwortung zu übernehmen, in einem Unternehmen einfach da zu sein und Raum zu geben. Man merkt schon, indem ich das sage, es ist schon heilsam für mich, wenn ich das sage, weil es ist einfach gesund.
Also das ist einfach gesund. Für jeden, der jetzt zuhört, ist das, weil das steht eben in keinem Lehrbuch drin, sondern es kommt natürlich vom Bruder Paulus. Übrigens mit Reisen und Nichtreisen überliefert von Immanuel Kant ist ja, dass er die Stadt Königsberg nie verlassen hat in seinem Leben und den Philosophengang jeden Tag gelaufen ist. Und was der inhaltliche Output ist, gar nicht so schlecht, ne? Ohne zu reisen.
Mir sagen auch manche Menschen, wenn es ein Smalltalk irgendwo beginnt, ja, Bruder Paulus, ich bin auch fromm, ich habe die ganze Bibel versucht zu lesen, nicht? Dann antworte ich manchmal, also Roger Schütz hat einmal gesagt, nimm den Satz des Evangeliums, den du verstanden hast und den lebe, mehr brauchst du gar nicht zu wissen von der ganzen Bibel, ja. Und die Starätze, das sind die großen Mönche der Ostkirche, die haben ein kleines Bibelwort genommen, Herr, erbarme dich meiner, wie der Bartimäus ruft oder andere kleine Bibelsätze, der Herr ist mein Hirte, und haben an diesem Satz ein ganzes Leben lang herumgekaut. Das nennt man in der geistlichen Tradition Ruminatio, herumkauen an einem Stück Bibelwort, und dass es einem damit so geht, wie wenn man ein Stück Vollkornbrot lange genug kaut, irgendwann wird es süß werden. Es dauert halt seine Zeit. Und ich kann auch jedem da nur raten, die Vielheit, ja, die ist da. Aber indem wir sehen, was es alles vieles gibt, vergessen wir plötzlich die Einfachheit und in der Einfachheit dann die Tiefe zu suchen. So wie Kant eben tausende Mal diesen Gang geht und jedes Mal entdeckt er etwas Neues. Die Mönche, die in ihrem Kloster eingeschlossen sind, ja, die sind nicht eingeschlossen. Also wer schon mal je durch einen Garten gegangen ist, der weiß, dass man eigentlich jeden Tag etwas Neues in diesem Garten entdecken kann. Und diese Sensibilität zu haben, das, glaube ich, macht einfach gesund. Also Mental Health, das ist für mich wirklich geistige Gesundheit, heißt eigentlich, dass ich weltwahrnehmend durch die Welt gehe. Weltwahrnehmend und nicht zielorientiert. Wir brauchen Ziele. Kann ja alles sein. Vor allen Dingen, wenn wir miteinander unterwegs sind. Irgendwie müssen wir uns ja verständigen. Was wollen wir eigentlich? Aber in eine Situation reinzugehen und wahrzunehmen und dann vielleicht wahrzunehmen, da ist irgendetwas im Raum, es ist unpassend. Und das dann zu bemerken, das ist schon der erste Schritt, klug zu sein, ob ich es aussprechen will, ob ich das zumuten will den anderen. Denn es ist gar nicht so einfach, in einem Gespräch so zu sein, dass ich wahrnehmend bleibe, dass ich klug bin, diskret genug bin und vielleicht aber einen Raum eröffne, in dem das dann auch auf den Tisch kann, was gerade noch von drei Leuten krampfhaft unter den Tisch gehalten worden ist, ja. Man möchte ihnen ja auch keine Blöße geben und das ist schon ein interessantes Geschäft, wenn man das so sagen will, in unserem Leben. Und das finde ich, mich macht das immer neu wieder lebendig, darüber nachzudenken, mein Scheitern zu betrauern. Also ich scheitere darin auch, ja. Also ich bin auch schon wie so ein Elefant im Porzellanladen irgendwo reingelatscht oder man ist halt leider nicht immer so gesund drauf und schon gar nicht für andere gesund. Es gibt schon sehr ungesunde Momente. Und dennoch ist es für mich irgendwie ein Ziel, dass ich mich vom Wandel in einer Situation ergreifen lasse. Denn manche Leute sind deswegen vor allen Dingen ungesund, weil sie unbedingt gesund sein wollen. Ja? Mhm. Also auf Teufel komm raus wollen sie jetzt eine geistige Gesundheit haben. Auf Teufel komm raus ein Body-Sharping machen. Oder genau. Was der Himmel alle was. Dann denke ich, wenn ihr mal einmal morgens euer Frühstück richtig essen würdet, ja.
Das ist auch schön.
Ja. Und am Mittag vielleicht euer Mittagessen essen würdet und nicht reinmampfen würdet. Wenn ihr, sehr lustig, dass die Deutschen Geld für Mode ausgeben, aber nicht fürs Essen. Die Franzosen, glaube ich, genau umgekehrt, habe ich mal gelesen, dass wir wirklich sagen, wir investieren in der Verarbeitung der Welt auch durch Essen. Durch Gespräch, durch Feier. Ich glaube, das sind so Aspekte, in denen wir etwas tun können, um eine seelisch-geistige Gesundheit zu fördern.
Bruder Paulus, lass uns mal an der Stelle mit unserer Rubrik vor Anker gehen. Zeit zum Wandel. Der Anker. Also, es kommt ja darauf an, bei dieser seelischen Gesundheit, dass wir nicht so raustreiben auf die offene See der Krisenkriege und Konflikte, der Menschenverachtung und der Lügen. Und du schreibst in deinem Buch, Verlieren gehört dazu, wenn man lebendig bleiben will. Das ist schon mal so angetippt. Elefant im Porzellanladen, selber gescheitert. In The Sea of Madness, ja, also dem Wahnsinn, von dem wir so umgeben sind und wo wir dazu neigen, so reinzuschlittern irgendwie, geistig, geistlich, mental, psychologisch. Wie wertvoll ist es zu sagen, okay, ich probiere 10 Sachen aus, von denen gingen 2 gut und 8 vielleicht nicht. Oder vielleicht weitere 3 oder 4 halb gut und der Rest ist halt, ja, war nix. Wie wichtig, wie wertvoll, wie gesund ist das, sich das einzugestehen?
Ich glaube, dass zur geistigen Gesundheit es unbedingt gehört, dass wir den Allmächtigkeitskomplex mal abschaffen, ja. Also jetzt als Christ, sage ich mal, und als Jude würde ich das genauso sagen, wir sind Ebenbilder Gottes und dadurch haben wir in uns so irgendwie eine Art goldenen Boden, der unsere Würde ausmacht. Dieser goldene Boden verleitet uns aber auch dazu zu sagen, wir hätten jetzt an der Allmächtigkeit Gottes irgendwie auch noch Teil und an der Großartigkeit und dann ist diese Versuchung selber sich groß machen zu wollen und allmächtig machen zu wollen, der erliegen Menschen einfach. Und da glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man sich einfach bewusst macht, nee, ich bin nicht Gott. Da habe ich als glaubender Mensch natürlich besonders einfach, ja. Also wenn ich sage, Gott gibt's, dann bin ich schon mal nicht Gott. Das ist schon mal sehr einfach.
Logisch.
Und kann dann einfach diese Tugend der Demut haben. Und Demut bedeutet eben, dass ich begrenzt bin, nicht alles weiß, nicht alles kann. Dass ich das, was ich kann, auch immer wieder neu lernen muss. Und dass ich immer noch wieder herausgefordert werde. Und dass ich weitergehen kann und dass ich da einfach auch Fehler machen werde. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich bewusst zu machen, ich werde Fehler machen und ich darf andere einladen, auch mich darauf aufmerksam zu machen, wenn ich mich ganz kommunikativ finde und jemand andere sagt, merkst du gar nicht, dass du gar nicht mir zugehört hast? Ja, ich fühle mich gerade nicht von dir verstanden. Dass ich also auch Türen öffne, die anderen auch deutlich machen, ich brauche auch eure Hilfe und eure Hinweise, wo ich jetzt einfach zu bockig bin oder zu geschlossen oder zu kalt oder zu rücksichtslos oder sonst wie. Aber mach daraus nicht ein Wesensmerkmal nach dem Motto, du bist rücksichtslos, du bist zu laut, du bist ich weiß nicht was alles, sondern im Moment, man kann auch sagen, im Moment wirkst du auf mich so, dass ich lieber schweige, als mit dir zu sprechen. Damit kann ich was anfangen, ja. Und die Folge ist, ich schäme mich dann sofort. Also Scham ist ja sowas Schönes, obwohl alle das vermeiden. Aber Scham ist ja, dass meine Seele berührt wird davon, dass ein anderer in meiner Gegenwart nicht wahrhaftig sein kann. Soll ich das sagen? Also ich schäme mich, wenn ein anderer in meiner Gegenwart nicht wahrhaftig sein kann und ich das bemerke. Und umgekehrt, ich schäme mich auch, wenn ein anderer in mir etwas entdeckt, was ich krampfhaft hinterm Berg halten wollte, wo ich sozusagen mich ihm gegenüber verstellen wollte. Und ich glaube, dass diese innere Haltung, es wird Momente geben, wo ich mich schäme. Niemand möchte immer alles von sich zeigen, das ist doch ganz klar. Und gleichzeitig wird es immer Momente geben, in denen ich sagen muss, da wollte ich das Allerbeste und das habe ich nicht geschafft. Wenn ich das drauf habe, dann glaube ich, kann ich auch viel spontaner sein und viel mehr sozusagen in diesem Ausprobiermodus leben. Und das macht mich viel gesünder und hält mich auch gesund im Geist, als wenn ich die ganze Zeit mich sozusagen stundenlang beim Planen von irgendwas Perfektem verstecke. Und dann am Ende hat der Berg gekreist und hat ein Mäuslein geboren, ja. Und am Ende kommt dann irgendwas dabei raus, was total verkünstelt ist. Also ich glaube, diese Spontaneität brauchen wir und wer spontan ist, macht Fehler. Das ist einfach so.
Wie harmoniert das, wie funktioniert das in dem gesellschaftlichen, politischen Umfeld, in dem wir gerade leben? Also ich kann mir vorstellen, es gibt ja Ansagen aus den höchsten Etagen der Politik, die sich so ein bisschen anhören. Ich bin gottgleich und gottähnlich, alle anderen sind Loser. Und wir haben in den Lehrbüchern zu gutem Chefsein, zu gutem Verhalten, haben wir diesen Aspekt, hast du gerade gesagt, Vulnerability, also die Verletzlichkeit, Resilienz, Empathie und so weiter. Also genau das entgegengesetzte Playbook zu dem, was wir politisch, gesellschaftlich im Moment vorgelebt bekommen.
Ja, ich denke, dass wir in einer Zeit leben, in der es keine Fehlerkultur gibt. Also niemand darf etwas falsch machen. Es wird einem noch nach 5 Jahren vorgespielt, was man in irgendeiner Situation irgendwann mal zu irgendjemandem gesagt hat. Und daraus wird einem eine Strick gedreht. Es gibt keine Fehlerkultur. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, die meisten vergessen den Unterschied zwischen einem Boss und einem Anführer. Also nicht ein Boss, der glaubt, er müsse sagen, wo es lang geht. Ein Anführer wird einer sein, der Menschen begeistert und mitzieht. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich Gestalten haben, wo ich das Gefühl habe, die wollen nicht begeistern, sondern die möchten ihren Plan durchsetzen. Und da bin ich ja immer noch hoffnungsfroh, dass demokratische Gesellschaften da irgendwie jetzt doch langsam das mitbekommen, dass nicht diejenigen, die am lautesten schreien, diejenigen sind, die Recht haben, sondern dass wir die Kraft der Argumente brauchen und die Kraft des Herzens. Und auch diese Leute werden Fehler machen. Die werden Fehler machen, ja. Männer wie Frauen werden Fehler machen, aber sie tun es nach bestem Wissen und Gewissen, handeln sie in dieser vorübergehenden politischen Macht. Und das Vorübergehende der Macht, das Vorübergehende der Verantwortung, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt im menschlichen Miteinander, dass keiner eben alles in die Hände gelegt bekommt. Und da brauchen wir, glaube ich, wir brauchen eine neue Dialogkultur. Also viele Leute reden über etwas, wo sie keine Ahnung von haben. Viele Menschen haben Angst vor Geflüchteten, haben noch nie einen gesehen, schon gar nicht mit einem gesprochen. Mhm. Ja, und dann werden Geschichten erzählt. Und ich beobachte ja die Medien immer wieder neu und denke mir, das ist eine kranke, wir reden ja über gesunde Mental Health und gesundes Bewusstsein. Es ist doch einfach ein krankes Bewusstsein, wenn eine Nachricht kommt über, da hat ein Mensch 10 Leute ermordet, ja. Wenn es ein Deutscher war, dann geht man zur Tagesordnung über und macht vielleicht noch gerade ein bisschen irgendwie was mit, ja, Waffenrecht oder sonst wie. Sobald man weiß, der hat einen muslimischen Vornamen, dann läuft die ganze Gesellschaft amok, ja. Also im geistigen Sinne, da denke ich, da habt ihr noch einen Vogel oder was, ja. Also es gibt ja viel mehr gute Menschen auf der Welt als schlechte Menschen. Und wir müssten vielleicht mal ganz neu wieder trainieren, dass wir eine gute Meinung füreinander bilden. Und dass jede schlechte Erfahrung, die ich mit jemandem mache, das ist eine Ausnahme. Das ist eine Ausnahme. Und insofern sind für mich alle Schreckensnachrichten, die ich in Schlagzeilen sehe, denke ich, warum bist du jetzt zur Schlagzeile geworden? Ja, weil die Welt im Grunde genommen in Ordnung ist und mir wird mal wieder eine Ausnahme präsentiert, ja. Und nicht die Regel präsentiert. Also das ist, ich sehe die Welt erstmal gut und das, meine Oma hat früher gesagt, man soll jeden Tag anfangen mit einer guten Meinung, der eine gute Meinung machen. Und ich habe gar nicht gewusst, was sie darunter versteht. Aber damit hat sie natürlich ihr Morgengebet gemeint und hat natürlich auch gemeint, ich stehe auf in diesem Bewusstsein, diese Welt ist gut, sie hat ein gutes Ziel, sie hat eine gute Herkunft und ich bin darin beauftragt, Güte zu leben. Und ich lasse mir nicht von irgendwas in dieser Welt einen Grund geben, nicht gütig zu sein.
Also, wenn es die guten Menschen gibt und der Mensch gut ist an sich, dann gibt es auch gute Medienschaffende. Also, meine Überzeugung. Und die müssen ein bisschen lauter werden. Das ist meine 5 Cent dazu irgendwie, die ich da einzahlen würde auf dieser Stelle. Eine Sache halte ich, glaube ich, und das würde mich mal sehr interessieren, für sehr wichtig. Wie grenzt du dich seelisch ab, wenn diese Flut der Katastrophennachrichten des Irrsinns, personengewordenen Irrsinns zum Teil, der uns ja tatsächlich umgibt und wo man natürlich als offener Mensch, du bist das, ich bin das, mit Menschen, die bestimmten sektiererischen Strömungen folgen, wenn man mit denen spricht, ich habe da wahnsinnig das Problem, dass einfach man nichts mehr verargumentieren kann, sondern dass dann eben irgendwelche eigenartigen Internetquellen dann dafür zu Rate gezogen werden. Nein, Klimawandel gibt's nicht, es ist kälter als jemals zuvor, mehr Niederschlag, also um das Beispiel mal zu bemühen. Und ich gehe aus solchen Gesprächen raus und habe, also ich will nicht sagen, ich bin verletzt, aber ich bin irgendwie, habe ein Energiedefizit. Das kostet mich viel Energie, solche Gespräche zu führen und habe das Gefühl, wenn ich ein bisschen, um das Wort nochmal zu verwenden oder zu bemühen, ein bisschen resilienter wäre, stärker in mir, also so eine Mauer an einer bestimmten Stelle hätte, wäre das gar nicht so schlecht.
Natürlich begegnen mir auch Menschen, wo ich denke, ich kann nicht mitgehen mit deren Meinung, ich kann nicht mitgehen mit deren Einstellung zu bestimmten Menschen. Und es ist für mich mühsam, mit solchen Menschen zu diskutieren, wenn ich merke, das sind einfach auch Menschen, die sich in ihrem Bild von der Welt eingehaust haben. Die haben sich da eingehaust. Und die erste Frage, die ich mir dann stelle, ist, habe ich mich auch eingehaust, ja? Also Gute Freud hat ja von Projektion gesprochen, dass man bei dem anderen immer gerne die Fehler am ehesten sieht, die man selber hat. Das muss ich mich schon dann auch fragen. Wo bin ich auch verbockt und verbohrt? Wenn mir jemand die Auferstehung Jesu ausreden will, nicht? Dann denke ich, ja, bin ich jetzt eigentlich ein, ich weiß nicht was, auch verbarrikadierter Mensch, der also auch noch solchen abstrusen Sachen folgt und ein anderer hat recht. Also so, das muss ich mich einfach fragen. Da ich aber weiß, dass ich immer wieder neu bezweifle, was ich glaube und dass der Zweifel für mich ein treibendes Motiv ist in meinem Glauben, in meinem Denken, in meinem Handeln. Ich weiß nie genau, ob es wirklich richtig ist. Der Zweifel gehört einfach dazu. Dann ist für mich wirklich mit einem Menschen zu sprechen, der nicht zweifelt. Das ist für mich ein Kriterium, ein K.O.-Kriterium eigentlich. Dann kann ich anfangen, den zu bedauern und kann sagen, also wenn Sie jetzt für kein Argument mehr zugänglich sind, dann geht es ihnen anders im Leben wie mir. Also ich versuche in meinem Leben Argumenten zu folgen. Was ich jetzt bis jetzt gehört habe, sind aber nicht Argumente, sondern sind irgendwelche Schnipsel von Informationen, die ohne Zusammenhang sind, wie ich finde. Ich kann den zumindest nicht sehen. Und dann muss ich mich innerlich, möchte ich mich auch dann verabschieden. Es ist nämlich, es gehört zu den Geheimnissen eines gesunden Lebens, dass man nicht mit jedem einverstanden sein muss, ja. Und ich muss auch nicht jeden toll finden und ich muss auch gar nicht mit jedem reden. Ich kann jeden würdigen, ich kann jeden sagen, ist ja in Ordnung, wenn Sie so leben wollen und dabei andere nicht schaden, bitteschön, gar keine Sorge. Aber ich darf wirklich auch eine ganz gesunde Einstellung haben, dass ich mit einem nicht in Frieden sein kann. Und dann macht man ein Gentleman Agreement, wenn es denn geht. Aber es kann ja auch der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Auch das Sprichwort gibt es ja. Und dann werden wir dann auch in irgendwelche juristische Auseinandersetzungen kommen, wenn es denn sein muss, von mir aus. Wir müssen uns dann irgendwie streiten. Aber das sollte meine Gesundheit nicht anrühren, weil ich habe nicht ein Weltbild, in dem alle miteinander sich verstehen. Dafür sind wir viel zu verschieden. Und ich halte mich auch fern dann davon. Ich muss nicht alles hören, ich gehe nicht in jede Veranstaltung, ich muss das wirklich nicht tun. Es sei denn, weil ich jetzt gerade mal so erkunden will, wie wird denn jetzt da eigentlich wirklich gesprochen? Ich höre das immer, dass da so gesprochen wird. Ich möchte jetzt mal einmal das live erleben, wie da wirklich gesprochen wird. Das will ich schon auch tun, aber ich muss nicht mit jedem einverstanden sein. Und ich will auch gar nicht jeden überzeugen. Ich werde oft gefragt, wie viele Leute haben Sie schon überzeugt, dass Sie wieder zur Kirche gehen durch Ihre Medienarbeit, Bruder Paulus? Und sage ich, also es ist ehrlich gesagt überhaupt nicht mein Anliegen, Leute dahin zu bringen, dass sie wieder in die Kirche eintreten. Von mir aus auch nicht mal an Gott zu glauben, aber es wäre mir schon ein großes Anliegen, dass Menschen beginnen, eigene Überzeugungen zu hinterfragen. Und wenn ich überhaupt ein Anliegen hätte, dann wäre es, dass sie zu einer inneren Quelle finden, die sowas hat von Sinnreichtum, die sowas hat von demütigem Genügen an dem, was ist, und einfach einen Frieden finden mit sich und anderen. Das wäre mir schon sehr, sehr hilfreich, oder es wäre für mich ein großes Ziel, dass Menschen das irgendwie erreichen. Und wenn Leute dann fragen, ja, und wie machen Sie das, Bruder Paulus, kann ich auch von meiner Glaubenserfahrung reden. Aber Missionierung heißt ja nicht einen anderen über den Tisch ziehen, damit er das jetzt frisst, was ich ihm sage, sondern ihm anbiete, wie ich klinge oder wie ich mit dieser Welt stimme, und dass jemand dann auch seine eigene Stimmung findet.
Kommen wir nochmal zurück zum Ordensmann. Unser Obertitel ist ja tatsächlich die mentale Gesundheit. Wie gehen wir denn da um in schweren Zeiten? Und da würde ich ganz gerne von dir wissen, als Theologe, als Ordensmann, als glaubender Mensch, was sind denn für dich so wirklich maßgebliche Quellen, wenn es mal so richtig eng und brenzlig wird im Kopf, in der Seele, im Herzen?
Ich habe dafür jeden Tag eine Medizin, die ich dazu nehme. Das sind die Psalmen. Wir beten bei uns jeden Morgen und jeden Abend mindestens 3 Psalmen aus der Bibel. Die sind alle 4.000, 5.000 Jahre alt. Das sind durchgewalkte Gebete, durchgelebte Gebete, durchgearbeitete Gebete, die wir mit den Juden gemeinsam haben, die Jesus auch gebetet hat. Das sind für mich Spielräume für meine Angst und für meine Furcht und für meine Freude und für meinen Lobpreis. Und manchmal bete ich Psalmen, die passen gar nicht zu meiner Stimmung, totale Klagepsalmen, aber dann bete ich sie für alle, die jetzt was zu klagen haben. Das stellvertretende Beten ist für mich was ganz Wichtiges. Und manchmal dann bin ich total am Boden betrübt und soll dann so einen Jubelpsalm beten, und dann bete ich halt den Psalm auch für Leute, die jetzt was zu jubeln haben. Aber die Psalmen sind für mich diese Schulen der Emotionalität, die meiner Emotionalität ein Zuhause geben. Und ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt in unserer Podcast-Reihe. Nelly Sachs hat ja gesagt, dass Jesus am Kreuz einen Schrei ausgestoßen habe, und dieser Schrei sei eine Heimat für alles Schreien in dieser Welt. Wow. Ja. Und auch für mein Schreien gibt es ein Daheim. Und jeder Mensch, der sich einsam, alleine und zum Schreien fühlt, er sollte wissen, dass er damit nicht alleine ist, sondern auch in ein Seufzen, was in der ganzen Schöpfung ist, eingebunden ist. Größte Versuchung ist, und ich glaube, das Ungesundeste ist, sich in dem, was man gerade fühlt, alleingelassen zu fühlen, ja? Nicht? Du bist nicht allein, hat die Evangelische Kirche von Hessen-Nassau jetzt als großes Motto an ihre Kirchtürme gehängt. Nicht? Du bist nicht allein. Ja, eben, tatsächlich. Es gibt ein Miteinander, das für mich im Kreuz Jesu eingestiftet ist, da bin ich halt Christ für. Andere Menschen können das auch an Gedenkstätten tun und sehen, ja, da war auch Leid und ich bin mit meinem Leid eingebunden in dieses Leid. Eine gesunde Einstellung zum Leben und zur Erhaltung der eigenen Gesundheit gehört es, sich niemals alleine zu wissen in dem, was man gerade empfindet. Nie alleine, du bist immer ein Verbundener mit denen, denen es gerade so geht wie dir. Aber auch mit denen, die eine Lust und Freude daran haben, ja, Freude, aber einen tiefen Frieden darin haben, andere auch zu tragen, wenn sie gerade im Leid sind. Wofür gibt es Telefonseelsorge, Notfallseelsorge, Seelsorgerinnen und Seelsorger, die man anrufen kann? Ein Pfarramt steht da nicht, damit man da Briefe reinwirft. Da kann man auch klingeln. Wenn man Glück hat, öffnet einer die Tür. Also das ist ja auch für uns da. Und das darf man auch wirklich in Anspruch nehmen, und sollte man auch. Man sollte Beratung und man sollte auch Menschen da in Anspruch nehmen.
Und ob ich schon wanderte.
Ja, der Psalm 23, wenn du wanderte in tiefster Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Der Psalm 23 ist so ein Psalm.
Das berühmteste Stückchen Poesie von David, ja, was überliefert ist. Ne?
Ja. Irgendwie. Und das, ich denke, dass jeder, der geistig gesund sein will, dass er da einfach eine Solidarität wissen darf im Bewältigen des Wandels des Lebens. Ja, jeder ist damit irgendwie beschäftigt.
Bruder Paulus, wir haben angefangen mit dem Atmen und zum Schluss dieser Folge wollen wir etwas machen, worauf ich mich jedes Mal sehr freue, vorneweg schon, nämlich
Zeit zum Wandel, Meditation.
Eine Anstiftung, weiß nicht, ob heute das eine Anstiftung zum Atmen ist, eine Anstiftung zum Mental Health ist, ich bin sehr gespannt.
Wenn du jetzt einen Moment dir Zeit nimmst für dich, dann wirst du einen Moment mal ruhig werden. Es geht auch im Auto, aufmerksam zu bleiben, in einer freischwebenden Aufmerksamkeit für das, was gerade ist und wo du gefordert bist. Und gleichzeitig mal einmal dein Herz zu fühlen, dein Herz zu spüren, dass da so seinen Dienst tut, das Blut aufnimmt und wieder ausstößt, aufnimmt und wieder ausstößt. Mit einem mini-elektrischen Schlag wird dieser Muskel immer wieder in Bewegung gesetzt. 60 Mal, 70 Mal. Die Minute. Unglaublich, was für ein Leben in dir pulsiert und überhaupt die Grundlage ist, dass du bist, herzlich bist, ganz vom Herzen her leben kannst. Und alles andere, das ergibt sich daraus.
Ich klinge noch nach und werde mir das morgen früh oder heute Abend mal zur Aufgabe machen, meinem Herzen dazu zu hören, wie es pumpt. Das ist das Wunder. Und das war Folge 10 von Zeit zum Wandel. Danke fürs Zuhören, wie immer. Wir freuen uns klar über Feedback, Abos, über Themenanregungen. Weitere Informationen gibt es auf bruderpaulus.de. Dort findet ihr auch den Link zu seinem neuen Buch Stark durch den Wandel und natürlich Details dazu, wie ihr Bruder Paulus als Sprecher für eure Veranstaltung, für eure Bedürfnisse buchen könnt. Vielen Dank, Bruder Paulus.
Gerne und alles Gute.